Women's Finance Academy, der Podcast über Finanzwissen von für Sie und Klasse 36. Wir sind Lisa und Franziska, Freundinnen, Geschäftspartnerinnen und deine Expertinnen für Altersreichtum und Vermögensaufbau. Dieser Podcast dient der Wissensvermittlung und ersetzt keine Finanzanlagenberatung.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Primavera, deinem Bio-Pionier für Bio- und Naturkosmetik aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Women's Finance Academy von Klasse 36 und für Sie, liebe Franziska, heute unsere 6. Folge mit dem Titel How to Invest, Risikoanalyse und ein kleiner Exkurs in Handtaschen und Kunst, Wertanlagen, die Frauen Spaß machen. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Wie schon in den Folgen davor, unser Ziel ist es, mit dem Podcast Wissen zu vermitteln, aufzuklären, was es vielleicht für falsche Annahmen da draußen gibt und vor allen Dingen zu motivieren, besonders Frauen Vermögen aufzubauen und reich zu werden. Das ist auch das, womit wir uns den ganzen Tag mit Klasse 36 beschäftigen. Wir beraten Frauen und ich freue mich richtig auf die riesige Folge heute und würde sagen, wir starten direkt.
Super gerne. Du hast es ja gerade schon gesagt, Lisa, heute geht es um die Anlagen, die uns Frauen viel Spaß machen können. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon über viele unterschiedliche Wertanlagen gesprochen. Wir haben mal so aus der Vogelperspektive die unterschiedlichen Arten kennengelernt. Und heute wollen wir mal in eine spezielle Klasse richtig reintauchen. Und wir bekommen aber sehr häufig die Frage gestellt, woher weiß ich überhaupt, welche Anlagen zu mir passen? Mhm. Also wie finde ich raus, was für ein Typ ich bin, welches Risiko passt? Und deswegen haben wir uns überlegt, machen einfach mal live so eine Risikoanalyse. Also wir beide.
Ich bin sozusagen das Objekt der Begierde.
Genau, also die Kundin. Und ich stelle dir einfach mal die Fragen, die sich auch jede von euch da draußen stellen darf, wenn sie rausfinden möchte, welche Anlagen in welches Leben passen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Auf heiße Stuhl. Also Lisa, stell dir mal vor, alles wäre möglich. Mhm. Es gibt keine finanziellen Begrenzungen. Mhm. Wie siehst du dich in der Zukunft?
Ich liebe diese Frage und es ist ja auch eine schöne Übung auch immer mit den Kundinnen, weil wir dann anfangen, groß zu denken und gar nicht in Zahlen sprechen, sondern ja in Träumen und Wünschen. Wie sehe ich mich? Also ich würde super gerne einen Ort haben, wo meine Familie zusammenkommt, vielleicht sogar an zwei Standorten. Mein Herz schlägt nämlich für meine Heimat, aber auch für meinen jetzigen Wohnort. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, ja, Freizeit und Urlaub zu genießen. Also ich brauche auf jeden Fall Reisebudget. Und ich würde auch gerne in schöne Dinge investieren. Zum einen, weil ich sie gerne benutzen möchte. Also nicht unbedingt nur als Investmentpiece, sondern ich habe eine kleine Schwäche für Handtaschen. Ist ja auch ein kleines Klischee, was wir heute noch bedienen. Ich würde super gerne mich mit schönen Dingen umgeben wie Kunst. Und bin jetzt gar nicht so der Auto, Freak ist jetzt das falsche Wort, aber Liebhaber für den Alltag, aber ich würde mir unglaublich gerne einen schönen Oldtimer kaufen. Ich liebe Äugel, also entweder ist es ein Porsche aus den 80ern oder ein Mercedes. Mein Opa war großer Mercedes-Fan und ich fände das eigentlich total schön und ich finde, dieses Fortbewegungsmittel passt zu mir.
Absolut, durch und durch. Wusste ich noch gar nicht, aber hört sich gut an. Lisa, würdest du sagen, das, was du jetzt beschrieben hast, gilt auch schon für dein Alter oder würdest du in der Rentenzeit noch irgendwas ergänzen wollen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt keinen Zeitdruck, weil ich finde, das ist ja auch vielleicht nochmal eine wichtige Botschaft für das Thema Vermögensaufbau und wir wollen ja auch immer nach vorne gucken, aber ich finde, die Kunst ist es natürlich auch zu genießen, wie dieser Enjoy the Process sozusagen. Ja. Aber ich sag mal so, ich fände es schön, wenn das in den nächsten 10 Jahren passiert.
Schön. Ist dir Planung wichtig? Möchtest du gerne eine 100%ige Sicherheit, dass die Beträge, die du anlegst, auch am Ende in der Zukunft wieder zu dir zurückkommen? Brauchst du da eine Garantie oder vertraust du auf den Prozess?
Also ich vertraue auf den Prozess und wäre da auch risikobereit. Allerdings wäre meine Also ich möchte nicht ausschließlich darauf setzen sozusagen. Mhm. Also ich bräuchte eine gute Mischung. Mhm. Und genau, das wäre schon gegeben. Also das, was ich vielleicht hinterher verlieren würde, darf nichts sein, was mir hinterher zum Erreichen und zum Durchführen dieses Standards sozusagen führt.
Ja. Sehr gut. Ich greife jetzt eine Zahl nochmal aus, weil das wäre eigentlich die nächste Frage, aber du hast sie mir schon beantwortet. Alles gut, nein, perfekt. Lisa ist die Traumkundin. Du hast gesagt, du möchtest innerhalb von 10 Jahren sehr gerne diese Ziele erreichen. Deshalb, wenn ihr euch da draußen jetzt diese Fragen stellt, dann solltet ihr euch als nächstes die Frage stellen, wie lange gebt ihr euch Zeit, bis ihr dieses Leben oder diese Finanzziele erreicht, hat Lisa jetzt schon beantwortet. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage.
Darf ich da noch eine einschieben? Ich habe ja auch schon ein bisschen Vorlaufzeit sozusagen.
Genau.
Also wenn du mich, haben wir ja schon mal gemacht, als ich gestartet habe, da waren so 15 bis 20 Jahre natürlich in dem Horizont drin. Also ich befinde mich ja natürlich so ein bisschen
in der Mitte
sozusagen drin.
Würdest du dich wohlfühlen, wenn innerhalb von diesen 10 Jahren, also nicht am Ende, sondern innerhalb der 10 Jahre, deine Anlagen auch so ein bisschen schwanken?
Damit hätte ich kein Problem. Okay. Immer gesetzt den Fall, und ich glaube, das ist auch noch eine ganz wichtige Info für die, die sowas noch nicht gemacht haben. Ich habe ein geregeltes Einkommen, ich habe die ein oder andere Anlage, die mir auch schon ein bisschen Sicherheit gibt, weil sie, wie jetzt eine Immobilie, mir Einnahmen generiert. Aber ich hätte mit Schwankungen kein Problem.
Sehr gut. Dann ist der nächste Punkt, den haben wir ja schon abgefrühstückt, sage ich jetzt mal, den Status quo zu ermitteln. Ja. Also da haben wir ja in einer der vorherigen Folgen schon drüber gesprochen. Mhm. Aber für alle Zuhörerinnen da draußen dürfte man sich jetzt mal die Frage stellen, was habe ich denn eigentlich momentan? Ja. Wie viel habe ich frei verfügbar, also auf dem Girokonto? Was habe ich vielleicht schon an Altersvorsorgen? Habe ich vielleicht schon irgendwo ein Depot? Also wie sieht so der aktuelle Zustand aus? Mhm. Und was Lisa auch gerade gesagt hat, woher beziehe ich denn eigentlich das Geld, was ich sparen möchte? Kommt es aus dem Gehalt? Mhm. Kommt es aus einem Erbe? Woher also ist Situation aufnehmen?
Und das können wir auch tatsächlich, wenn ihr jetzt diese Folge hört und sagt, wir wollen das mal machen. Mhm. Wir machen das in einer späteren Folge auch nochmal, aber ihr könnt, wir blenden euch das hier unten mal ein, da könnt ihr wirklich einmal gucken. Und es ist ja auch was man regelmäßig machen sollte, sprechen wir ja auch nochmal drüber. Ja. Und spannenderweise ist es, erinnerst du dich an den letzten Kurs, da haben einige gesagt, oh, vor dieser Aufgabe hatten wir am meisten Angst.
So schlimm ist es gar nicht.
Erstens ist es gar nicht so schlimm, und tatsächlich ist dieses, wo stehe ich denn eigentlich?
Ja.
Das ist ja Definition des Startpunktes, und ab dann läuft man los. Und eigentlich ist das auch total gut, und über Schulden oder das ein oder andere Loch haben wir auch schon gesprochen, das wird ja dann wieder gefüllt. Also Statusermittlung, super wichtig.
Ja.
Startpunkt macht Spaß.
Statusermittlung auch zu den Kenntnissen. Mhm. Also ich würde dich jetzt fragen, welche Kenntnisse hast du denn? Natürlich an deinen eigenen Investitionen.
Ja.
Ich meine damit nicht die Kenntnisse, die man weiß, weil man sich mit dem Thema beschäftigt hat, sondern die Kenntnisse, die man hat, weil man schon mal diese Anlage gekauft hat. Also Aktien, Rentenversicherungen, ETFs, Wertpapiere, alles, was da draußen so am Markt vorhanden ist. Welche Kenntnisse hat man denn da schon? Wäre jetzt die nächste Frage.
Also jetzt würde ich sagen, als ich gestartet habe, war es ja auch ganz wichtig, da hatte ich ja wirklich gar nicht viele Kenntnisse. Ich wusste, ich muss was tun, also you are not alone. Mittlerweile habe ich das Thema ETF abgedeckt. Wir haben das Thema Bitcoin abgedeckt, oder ich bei mir. Und das ist ja aber schon so ein Bonusthema. Da haben wir beide einen Kurs gemacht. Wir haben uns auch weitergebildet im Optionshandel.
Ja.
Aber da würden wir auch nochmal später drauf kommen. Aber ja, ich habe jetzt schon das eine oder andere gemacht, und das wäre jetzt so mein aktueller Kenntnisstand.
Sehr gut. Wie würdest du deine Risikoneigung einschätzen? Mhm. Ich gebe dir mal Punkte und du darfst sagen, wo du dich siehst. Mhm. Sehr konservativ, also große Angst vor Verlusten.
Mhm.
Konservativ, etwas Angst vor Verlusten also. Ja. Dritte Variante moderat, die Mitte, die goldene Mitte. Vierte Möglichkeit risikobereit. Mhm. Ich bin bereit, auch Risiken einzugehen, wenn ich davon ausgehen kann, Erträge zu erwirtschaften.
Mhm.
Oder sehr risikobereit. Hohe Risikobereitschaft sucht nach dem maximalen Erfolg.
Mhm. Ich wäre moderat in Kombination mit dem vorletzten. War das
risikobereit? Risikobereit. Sehr
genau.
Gut.
Ich würde mich jetzt nicht bei dem letzten einordnen. Und genau, glaube einfach, da ist eine gute Mischung für mein Wohlbefinden das Richtige. Wie ist das bei dir, ganz kurz?
Eine Mischung.
Eine Mischung auch.
Altersvorsorge bin ich tatsächlich moderat, weil ich sage, da ist mir echt wichtig, ich bin nicht bereit.
Da stimme ich dir
alles
zu.
Alles gut, ja. Deshalb sprechen wir drüber. Bei der Altersvorsorge bin ich nicht bereit, meinen Lebensstandard im Alter dann davon abhängig zu machen, wie die Wertentwicklung vorher war. Bei meinem Vermögensaufbau, worüber wir ja heute sprechen, bin ich eine Mischung aus risikobereit und sehr risikobereit. Mhm. Aber einfach auch, weil ich es seit 16 Jahren mache. Also das kommt, wie du gerade gesagt hast, das kommt mit der Zeit.
Ja. Genau. Das fand ich nochmal gut, dass du den Punkt jetzt erwähnt hast, weil wir hatten ja diese Basis, Absicherung, Altersvorsorge. Das spielt natürlich auch damit ein bisschen rein. Also da würde ich jetzt auch nachschieben, da will ich auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen. Haben wir ja Gott sei Dank auch gemacht bei mir. Genau. Wir haben private Altersvorsorge, die ich privat zahle und über unsere geschäftliche Aktivität haben wir auch eine betriebliche Altersvorsorge.
Genau.
Bin ich immer sehr happy drüber.
Lisa, stell dir vor, ich gebe dir mal ein Bild. Du findest dich in der Mitte von den 10 Jahren. Du weißt, du brauchst das Geld nicht morgen, sondern erst in 5 Jahren. Und du wachst morgens auf und erfährst, dass wir eine Wirtschaftskrise haben. Und alle deine Investments sind jetzt nur noch halb so viel wert wie vorher. Kannst du die Füße stillhalten oder wie fühlt sich das für dich an?
Ja, ich könnte sie stillhalten.
Sehr gut.
Einfach auch aus der Erkenntnis heraus, wir haben ja schon mal immer wieder Schwankungen gehabt. Also ich meine, Börsencrash 1929 war so ein riesenhistorisches Thema, aber auch wenn wir in die jüngere Geschichte gehen, jetzt 2008, 2009, die ganze in Amerika, die Bankenkrise, die da stattgefunden hat, auch da ist mal wieder was passiert, aber es erholt sich dann auch irgendwann wieder. Und da ich ja mich in der Mitte der 10 Jahre befinde, muss es mich ja eigentlich, das ist immer mein Bild, zu dem Zeitpunkt gar nicht interessieren.
Genau. Ja. Sehr gutes Bild. Letzte Frage, Lisa. Wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit bei deinen Anlagen?
Ist mir wichtig, tatsächlich. Man muss aber auch sagen, das haben wir auch festgestellt, wenn man jetzt guckt, ich möchte beispielsweise nur immer ganz korrekt nachhaltig sein. Ich finde es eine wahnsinnig große Herausforderung, das dann auch bis zum Ende durchzudenken. Weil auch wenn wir sprechen ja noch über Immobilien, man kann natürlich auch für oder dagegen halten, ob es überhaupt noch nötig ist, jetzt noch auf der Welt ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kreieren, weil wir natürlich auch da limitiert sind in unserem Platz. Ich für mich versuche da ein gutes Mittelmaß zu finden und würde aber bestimmte Sachen wie bestimmte Rohstoffe, das würde ich bei mir zum Beispiel rausnehmen. Das ist aber was ganz Persönliches und Individuelles und sollte jeder auch wirklich, jede Investitionsanlage ist ein Stimmzettel mit seinem Gewissen vereinbaren. Aber ich finde, heutzutage gehört schon so eine gewisse Awareness zu bestimmten Themen einfach auch dazu.
Absolut, sehe ich ganz genauso. Das sind tatsächlich alle Fragen, die man sich mal stellen sollte. Es ist gar nicht so kompliziert.
Nicht so viel, ne?
Wir packen euch das hier mit in die Folge rein. Wir sollten uns überlegen, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und da dürfen wir auch wirklich mit Bildern arbeiten. Wir müssen nicht, so wie wir das vielleicht aus der Schule kennen, hier die Checkliste mit den Summen haben, sondern wir dürfen mit Bildern arbeiten, müssen uns das aber natürlich oder dürfen es uns in eine Eurozahl übersetzen, weil nur dann ist es ein Ziel, das messbar und erreichbar ist. Dann sollten wir uns überlegen, wie lang ist mein Anlagehorizont? Schaffe ich es, die Zwischenzeit auch wirklich die Füße stillzuhalten? Also bin ich in Anlagen richtig aufgehoben? Wenn hier übrigens die Frage eher mit einem Nein beantwortet werden würde, also wenn ihr in euch hört und sagt, nee, sobald das Ding im Minus ist, dann gehe ich raus, dann bitte Risikoklassen wie zum Beispiel die Aktie unbedingt ausklammern. Und sobald es aber mit Ja beantwortet wird und der Anlagehorizont 10 Jahre oder länger ist, dann darf man sich tatsächlich hier mal bunt austoben am Investitionsmarkt. Wichtig ist halt natürlich immer Wissen aufbauen. Und weil wir euch ja in jeder Folge zu einem speziellen Thema auch ein bisschen mehr Wissen an die Hand geben wollen, würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über die Investments, über das Wissen zu den Investments, die richtig Spaß machen können.
Total.
Du hast es vorher schon angeteasert und jetzt geht's ein bisschen näher rein.
Ja, und vor allen Dingen finde ich das so schön. Es gibt ja dieses Klischee, Frauen und ihre Handtaschen.
Ja.
Und das wird ja so ein bisschen als Spleen abgetan und ein Kauf, der nicht wirklich sein muss. Er ist einfach nur schön. Das stimmt auch, er ist schön. Aber Handtaschen oder auch, wir werden ja noch über Kunst sprechen, kann natürlich etwas sein, was Spaß macht
ja.
und vor allen Dingen etwas ist, wo wir jetzt uns auch anfangen mit zu beschäftigen.
Ja.
Fangen wir mal mit der Kunst an, oder?
Gerne.
Genau. Also, wir haben da, wie gesagt, angefangen mit uns mit zu beschäftigen. Wir haben auch eine Expertinnenstimme an der Stelle wieder mitgenommen. Und zwar ist das die Franziska Scheuerle von Loremo Luxury Fine Art. Und der haben wir auch mal unsere Fragen gestellt. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal durch. Vielleicht magst du mal ganz kurz die Anekdote erzählen, wie wir überhaupt zu dem Thema Kunst gekommen sind.
Oh ja, gern.
Und das hat uns nämlich so ein bisschen drauf gestoßen, weil da waren wir auch noch nicht so wirklich bewandert, finden das aber eine wirklich schöne Sache.
Absolut. Für mich war Kunst immer entweder so ein unerreichbares Thema, weil es mit Millionen verbunden ist, oder uninteressant, weil spekulativ. Mhm. Und dann hatten wir ja letztes Jahr eines unserer Events, bei denen wir den Frauen Wissen vermitteln.
Event, ich erinnere mich da sehr gerne.
Ja. Und wir hatten eine Künstlerin eingeladen, von der wir einfach mal aus ihrer Perspektive hören wollten, wie Investment in Kunst funktioniert, aber vor allem auch ihre persönliche Geschichte. Mhm. Es geht um Theresa Kallrath. Sie kommt eigentlich aus der Finanzbranche, ist aber dann zu der Kunst quasi übergegangen. Und mich hat es damals so beeindruckt, dass ich mit Theresa auch im Kontakt geblieben bin. Ich habe mir auch ehrlich gesagt mein Kunstwerk ausgesucht.
Ja.
Ich bin erstmal so total über den emotionalen Weg gegangen. Damit, das ist wunderschön, dieses Kunstwerk ist so schön, dass ich es mir, da ich noch ein bisschen sparen muss, aber schon mal als Handyhülle gekauft habe, dass ich es mir jeden Tag anschauen kann.
Kannst du dir schon mal angucken,
genau,
soll es sein.
Mein mobiles Vision Board. Und ja, wir haben aber dann von Theresa auch ganz viel gelernt, wie man denn eigentlich bewerten kann, ist ein Investment in Kunst gut, ist es lukrativ, wie sind die Aussichten, dass diese Wertanlage steigen wird. Da erzählt uns ja Franziska auch noch ein bisschen was dazu oder viel dazu, deswegen greife ich das jetzt nicht vorne weg. Aber mein Einstieg in die Kunst, sage ich jetzt mal, kam durch einen persönlichen Kontakt. Ich glaube, das ist sehr häufig so. Kam dann erstmal über den ich will Weg, also so sehr emotional. Ich fand es super schön. Ich habe damals das, was du vorhin auch angesprochen oder angeteasert hast, als wir uns unterhalten haben, ich durfte so zum ersten Mal meine eigene Wohnung richtig grandios einrichten. Und dann habe ich kennengelernt, dass es ja auch eine unglaublich interessante Investmentklasse ist.
Total. Ja.
Werbung.
Unkompliziert, fair, beruhigend und dabei easy in den stressigen Alltag zu integrieren. Ich finde ja, wirksame Naturkosmetik und unsere Finanztipps sind eigentlich ganz schön ähnlich. Hyaluronserum ist dabei eindeutig der Klassiker der Feuchtigkeitspflege und darf in unserer Beauty-Routine unter keinen Umständen fehlen. Das vegane Hyaluronserum von unserem Partner Primavera ist unser absoluter Beauty-Liebling. Intensive Feuchtigkeit, eine vegane Komposition und dabei wirksam glättend. Die beruhigende Formulierung ist sogar für sensible Hauttypen ein echter Gamechanger. Mit dem Code Klasse36 erhaltet ihr unser Lieblingsprodukt, das Primavera Hyaluron Serum, bei eurem Einkauf im Onlineshop geschenkt. Das Ganze gibt es für euch ab einem Warenwert von 60 Euro. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Dann schauen wir uns doch erstmal die Basics an.
Ja.
Und ich habe Franziska von Loremo Fine Arts gefragt, wie kann ich denn überhaupt anfangen? Mhm. Das war ja auch unsere Frage, mich mal zu orientieren. Und auf was muss ich da achten? Und es ist wie überall, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, das finde ich ganz spannend, jetzt muss ich hier kurz ein bisschen auf meinen Zettel gucken, damit ich das auch richtig mache, praktisch zwei Märkte in der Kunstszene. Es gibt den sogenannten Start-up-Markt, das ist der Primärmarkt, der ist, ich sag mal, recht risikobehaftet. Und es gibt den sogenannten Sekundärmarkt, den könnte man mit dem Aktienmarkt vergleichen, der ist ein bisschen gesätteter. Und mal als Beispiel, Primärmarkt sind von Kunstgalerien gelistete Künstler. Sie nennt hier zum Beispiel Petra Schott, Matthias Kluger oder Kevin Parker. Und der Sekundärmarkt, da geht es jetzt schon so ein bisschen in die Geschichte rein, das sind von Auktionshäusern und Museen gelistete Künstler. Also jetzt kommen hier die großen Namen wie Baselitz, Monet, Picasso, also die richtigen Schinken, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das ist auch das, um jetzt mal bei dem Kunstmarkt zu bleiben, warum wir uns da so ein bisschen von fern halten. Wir haben immer das Gefühl, du hast gesagt, das sind natürlich Riesensummen, die da im Raum stehen. Und vor allen Dingen, das hat ja auch uns Theresa gesagt als Künstlerin, die in den Museen gelisteten Künstler sind oftmals, es ist ein hoher Männerüberschuss.
Ja.
Und sie hat sich da jetzt etabliert, da kommen wir gleich noch zu, was das für Auswirkungen auf ihren Wert hat. Und ja, auch in dieser Kunstszene ist es so, es gibt schon auch einige Frauen, aber ich hatte so das Gefühl und so wurde es mir auch gespiegelt, dass es auch ein sehr, ja, so eine männlich dominierte Branche ist. Now we talk money. In den Primärmarkt, also in diesen Start-up-Markt, kann man mit 4.000 Euro einsteigen. Also das ist dann wirklich so ein Investitionsobjekt. Und da kann man auch eine Wertsteigerung dann erwarten, wenn man vorher richtig recherchiert hat. Machen wir gleich noch. Und es ist natürlich ein bisschen mit Pokern verbunden, kann man sich auf jeden Fall auch noch in die Wohnung hängen, da muss man jetzt nicht im Louvre sein und sollte aber natürlich auch, wenn man das als Investitionsobjekt sieht, jetzt kommen wir wieder zur Absicherung, kleine Versicherung abschließen, weil auch da kann mal ein Einbrecher kommen und sagen, oh, den Kevin Parker, den nehme ich mir mit. Also bei den Preisen, wie ich in den Kunstmarkt einsteige, haben wir ja gerade gesagt, wir haben zwei verschiedene Märkte, den Primärmarkt und den Sekundärmarkt. Und es ist so, wenn ich im Primärmarkt starten will, also bei den jüngeren Künstlern, die aufstrebend sind, dann kann ich bereits schon mit 4.000 Euro starten.
Wow.
Genau, und dann hoffe ich natürlich, dass sich über die Zeit das Ganze im Wert steigert. Wenn ich allerdings im Sekundärmarkt bin, also wir hatten es eben schon gesagt, das sind die großen alten Schinken,
die Monets dieser Welt.
Die Monets dieser Welt. Da bin ich dann schon in einer ganz anderen Sphäre. Da liegen wir bei 500.000 aufwärts natürlich. Genau, aber das ist natürlich etwas, da passiert nichts mehr. Also da hast du ein sicheres Investment und man kennt ja auch, bin ja großer Fan auch der Gesellschaftsseiten, wenn dann die Kunstgalerien ausgestellt sind und wer da so besucht. Sehr vermögende industriellen Familien, die haben oftmals natürlich auch Stiftungen, da sind Kunstgegenstände drin, die parken da natürlich auch einfach Vermögen. Also sie lieben es natürlich auch, wunderschön, aber es ist natürlich eine wahnsinnig gute Option zu sagen, so, da passiert jetzt schon mal nichts mehr. So ein bisschen wie der Goldbarren, den ich im Tresor liegen habe. Genau, jetzt kommen wir nochmal zu Theresa. Da kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen erläutern und ich ergänze dann, habe ich natürlich auch gefragt, eigener Geschmack, so ein bisschen ist das eine, aber wie kann ich denn Kunst bewerten? Also welche Indikatoren helfen mir dabei zu bewerten, dass etwas sich im Wert steigert?
Ja.
Was hat uns denn Theresa dazu gesagt?
Gute Frage. Nein. Also bei mir war es erstmal so, ich bin erstmal wirklich über den eigenen Geschmack gegangen, habe aber dann eine Auswahl getroffen und dann habe ich Theresa gefragt, wie man denn jetzt herausfindet, welches das richtige Kunstwerk ist. Und ich ergänze gern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ging auf jeden Fall um die Größe des Kunstwerks.
Genau.
Dafür gibt es dann einen Faktor, um den Wert oder den Wert zu bestimmen. Und dieser Faktor, der hängt sehr stark von dem Künstler ab. Da gibt es eben KPIs oder wie man sie dann nennen möchte. Ist der Künstler ausgestellt in Galerien? Hat er schon mal eine Museumsausstellung bekommen? Und wie lange ist der am Markt? Und. Und ich wusste das tatsächlich gar nicht.
Das ist am Ende eine Rechenaufgabe tatsächlich.
Genau, dass es harte Fakten dafür gibt, um auch Kunst bewerten zu können. Und ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, nicht böse gemeint, ich dachte auch immer, Kunst steigt erst, wenn der Künstler gar nicht mehr existiert. Aber es gibt ganz klare Richtlinien, Rechenbeispiele, wie man das bewerten kann.
Nee, du hast es schon perfekt gesagt. Also natürlich ist es so, es hängt auch von der Größe ab. Natürlich ist jetzt das kleine Objekt, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es auch sehr kleine Objekte gibt, die sehr
wertvoll sind. Mona Lisa ist gar nicht so groß,
aber tatsächlich spielt die Größe auch eine Rolle. Und dann habe ich mal mitgebracht von unserer Expertin, also der Bekanntheitsgrad ist natürlich ein Faktor. Dann, wie ist die Originalität des Stils? Also wenn man natürlich Künstler hat, die man nicht voneinander unterscheiden kann, ist es schwierig zu sagen, das ist ein Pollock oder eine Kallrad, dann weiß man das nicht. An welcher Kunstschule haben die studiert? Was haben sie für einen Abschluss? Wie viele Ausstellungen machen sie? Im besten Fall sind es kuratierte Ausstellungen. Also sie sind nicht selbst in die Ausstellung gegangen, sondern wurden von einem Experten ausgewählt. Mhm. Und in welchen Galerien sind sie vertreten? Mhm. Und das ist ja dann der Ritterschlag. Wirst du im Museum ausgestellt?
Ah ja. Mhm.
Und das ist ja auch ein Ziel, das Theresa auch erreicht hat. Und genau, dann steigen natürlich deine Werke im Wert. Und im besten Fall hast du schon mal was investiert, gerade nachdem sie von der Kunsthochschule gegangen sind. Das wäre das Schönste. Und ja, dann hat man auf jeden Fall ein tolles Investment.
Spannend.
Ja. So, und ich glaube, eine Frage haben wir schon beantwortet. Wie viel Geld sollte man ausgeben?
Ja.
Ich würde auch sagen, hier, es ist bestimmt nicht in Stein gemeißelt, aber ich glaube, wenn man die Indikatoren, die ich eben aufgelistet habe, dagegen stellt, dann hat so ein Preis ab 4.000 Euro schon auch mal eine Größenordnung, wo man sagt, ja, da ist schon ein Bekanntheitsgrad dahinter, da gab es schon mal die ein oder andere gute PR und ist, glaube ich, ein ganz guter Rahmen, wo man loslegen kann. Hast du dir denn ein Ziel gesetzt, wo du sagst, da willst du einsteigen? Also
ja, also tatsächlich wollte ich, tatsächlich wollte ich eigentlich gerne bei der Größenordnung einsteigen, aber mir ist mein Geschmack dazwischen gekommen.
Ah, okay.
Ich fand dann tatsächlich doch so ein Kunstwerk, was so über die ganze Wand geht, viel schöner. Und die starten aber irgendwo bei 16, 17.
Okay.
Und was ich aber super spannend fand, also sprechen wir ja auch gleich noch in einem anderen Aspekt drüber, ich habe es dann letztes Jahr nicht gemacht und zu diesem Jahr ist natürlich der Wert des Bildes gestiegen.
Aha.
Also,
ja.
Ich werde jetzt, glaube ich, irgendwo mich in der Mitte einpendeln zwischen diesen beiden Beträgen und werde aber, glaube ich, wie bei allem, was wir auch ja predigen, irgendwann ins Tun kommen, weil sonst schaue ich nur dabei zu, wie der Wert steigt, ohne dass das Schmuckstück an meiner Wand hängt.
Total. Und das muss man ja auch sagen, es ist wieder ein Element. Mhm. Ich muss immer wieder zu unserer Folge 3 zurückkommen, die ist so wahnsinnig wichtig.
Unser Kreislauf.
Unser Kreislauf, den du dann ja dazu packen kannst. Der schüttet jetzt nichts Direktes aus, aber
er wird durch Stabilität ergänzt.
Genau.
Und es kommt ein Schmuckstück zum Ausschmücken dazu.
Genau.
Aber bleiben wir mal noch bei den Schmuckstücken, oder? Oder
total.
Hat Franziska noch was zu sagen?
Nee, ich muss gestehen, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Man fragt sich einfach nochmal, ich wollte einfach noch wissen, wo sie das Ganze einordnen würde. Und es ist natürlich ein Risikoinvestment. Man kann es relativ gut steuern, wenn man sich auskennt, aber auch da, wie mit der Kapitalanlage Immobilie, auf die wir ja noch kommen, ist es wahrscheinlich nicht das, was man als erstes macht.
Ja.
Ja, also vielen Dank an der Stelle auch an unsere Stimmen, unsere Expertinnenstimmen. Aber genau, wir wollten mal bei den schönen Dingen bleiben als kleiner Abschluss und Exkurs. Und ich fand es total witzig, auf der Fahrt heute ins Taxi hin
tatsächlich
sind wir nochmal drauf gekommen. Und ich hatte es eben angedeutet, das Klischee Handtasche. Mhm. Ist sie nur schön für den Arm oder hat sie auch noch eine andere Funktion?
Ja.
Da sind wir, haben wir heute auch noch was gelernt.
Genau, auf jeden Fall. Wir hatten zwar die gleiche Tasche im Gepäck oder fast die gleiche, aber nicht die gleiche Meinung oder die gleiche Herangehensweise, sagen wir so. Meinen schon Herangehensweise.
Genau, also und auch einen unterschiedlichen Kaufzeitpunkt.
Genau.
Ja.
Meine Herangehensweise war, dass ich alles, was ich mit meinem Geld mache, wirklich also entweder ausgebe, weil ich Spaß habe oder wenn ich natürlich Geld investiere, dann muss das für mich eine klare, voraussehbare Wertentwicklung und Rendite haben. Mhm. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich super lange diesem Markt von wunderschönen Handtaschen verwehrt, weil ich gesagt habe, nee, rausgeschmissenes Geld auf gut Deutsch, so mache ich nicht. Bis ich mich näher damit beschäftigt habe und gesehen habe, wenn man so, ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von München, so durch die Maximilianstraße läuft, dass diese Preise von Jahr zu Jahr steigen bei diesen Handtaschen. Bis ich dann vor ein paar Jahren das erste Mal in eine Designer-Handtasche investiert habe. Und hier kann man ganz klar sagen, es gelten auch hier wieder wie bei der Kunst ein paar Parameter, die einfach wichtig sind, ein paar Regeln, um unterscheiden zu können, ist es ein Investment oder ist es Konsum? Aber eins ist ziemlich klar zu sagen, wenn ich mir, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber wenn ich mir jetzt die dritte 30-Euro-Handtasche irgendwo kauft, die nach dem Sommer kaputt gegangen ist und ich sie wegschmeiße, dann ist es Konsum. Wenn ich mir aber bewusst einen Anbieter raussuche, den es vielleicht auch schon länger gibt, der eine Werthaltigkeit hat, der einen Markenaufbau betrieben hat, dann kann ich es höchstwahrscheinlich als Investition sehen. Und wir haben heute festgestellt, wir haben ein unglaubliches Beispiel.
Das ist Wahnsinn, ne?
Dürfen wir das hier so offen sagen?
Ne? Also wir können ja sagen, es ist auf jeden Fall, ich habe 2018 in London, ich habe in London damals gelebt, habe mir gespart, eine französische Marke und habe die damals für knapp 1500 Pfund gekauft, 2018. Ja. Ja. Dasselbe Modell hast du dir ein paar Jahre später gekauft.
Genau, nämlich gestern, letztes Jahr. Fühlt sich an wie gestern.
Und ich bin ja fast vom Glauben abgefallen.
Ja, wir haben eine 3 vorne dran.
Eine 3 vorne dran.
Genau,
ne?
3380 Euro. Hat ich gleich nicht, oder ähnliche.
Ist. So schnell bin ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Eine ordentliche Wertsteigerung auf jeden Fall in 5 Jahren.
Genau. Und jetzt kommt hier so ein bisschen die zwei Sichtweisen. Also ja. Ich habe mir das damals als, ich wollte es benutzen. Also ich habe diese Tasche, muss ich auch sagen, ich habe die fast jeden Tag dabei. Ja. Die hat auch Patina, muss man sagen. Und ich habe es mal irgendwann so mir ausgerechnet, wenn ich die jetzt jeden Tag über so und so viele Jahre nehme, dann ist es ja im Verhältnis gar nicht so viel. Und was ich auch schön finde, du hast es eben angesprochen, man kauft vielleicht noch vieles andere drumherum. Mhm. Was ich total schön finde, ist, ich reduziere natürlich auch die Anzahl an Objekten in meinem Kleider- und Schuhschrank.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe das nicht leichtfertig gemacht. Ich habe da lange drauf hin gespart. Das war für mich wirklich was aus dem, ihr erinnert euch ans Budgetieren, aus meinem
Spaßtopf.
Das war mein Spaßtopf gewesen.
Ja.
Aber ich bin sehr happy, dass ich es gemacht habe. Mhm. Und ich habe es gar nicht als Investition gesehen, sondern als Benutzung.
Ja.
Und dachte jetzt, heute schön.
Ja. Ups. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich wollte mir sehr gern etwas gönnen, weil es war der Tag nach unserem Event. Also ich wollte das sehr gern.
Das war ein toller Meilenstein für uns.
Genau, mit was Schönem verknüpfen. Aber vor allem hatte ich Geld, das ich anders investieren wollte, weil es einfach meinen Puffer, den ich immer irgendwo habe, meinen Notgroschen zu sehr aufgeblasen hätte. Und das wollte ich nicht. Deswegen wollte ich in was Schönes investieren und habe mir gedacht, warum nicht mal was völlig anderes? Und ich bin dann vor einigen Wochen wieder in den Store gegangen und habe gefragt, ob ich die mal wieder aufbereiten lassen kann, weil es ja für mich wirklich eine Investition ist. Mhm. Also ich sehe so die Wertentwicklung und war dann völlig überrascht, dass die Tasche schon wieder im Wert gestiegen ist. Also das heißt,
innerhalb des
einen Jahres, natürlich jetzt nicht der gleiche Wert wie bei dir, es waren glaube ich roundabout 200 Euro oder sowas, aber trotzdem in unter einem Jahr. Und das fand ich sehr spannend und habe mich einfach wieder dazu motiviert, dass natürlich sind Designer-Handtaschen nur eine Beimischung. Damit würde ich nie meine Altersvorsorge bestreiten und auch nicht das Startkapital für mein Haus im Süden. Aber es ist eine schöne Beimischung, die Spaß macht. Mhm. Und investieren, Vermögensaufbau darf Spaß machen.
Ja.
Es darf nach meinen eigenen Wünschen, nach meinen Vorlieben gehen. Es muss nicht das sein, was wir vielleicht irgendwann mal im BWL-Studium gelernt haben, obwohl wir haben es nicht gelernt.
Nee, und ich muss auch nochmal an der Stelle Franziska zitieren. Ich hoffe, das darf ich, weil das hat sie mir jetzt nicht geschrieben, aber ich habe es mal in Unterhaltung mit ihr gemacht. Die Kunst ist ja auch so ein Luxusobjekt.
Ja.
Und wir haben eben auch über Anlageklassen gesprochen. Wo möchte ich rein investieren? Was ist mir wichtig? Und ich finde, gerade bei Kunst oder eben auch bei einer schönen Handtasche oder eben auch einer Uhr, wenn ich das dann noch zusätzlich benutzen kann und ich habe noch eine andere, die würde ich gerne mal meinem Patenkind weitergeben.
Ja.
Also wenn das dann auch ist, was ich mitgeben kann, dann finde ich das total schön.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Altersvorsorge. Da bin ich froh, dass wir das über ganz klassische Rentenversicherungsmöglichkeit gelöst haben. Aber ich finde es total schön. Und ich finde auch schön, dass dieses Klischee, ach ja, Frauen mit ihren Handtaschen, Ladies, ihr investiert vielleicht schon und wisst es noch gar nicht.
Absolut.
Und dass es da auch einfach, wie du sagst, unterschiedliche Geschmäcker gibt und hier auch immer wieder was Tolles Neues dazu kommt.
Ja, Lisa, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, Handtasche kann ein Investment sein oder auch nicht. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe und quasi in eine Investitionstasche investiert habe, also in eine, die den Wert gesteigert hat. Ich habe mich also an die Sachen gehalten, was wir schon gesprochen haben. Wie kann ich jetzt eigentlich diesen Gewinn realisieren? Also wie kann ich denn jetzt du hast mit 1500 angefangen, die Tasche kostet jetzt über 3. Wie kannst du denn jetzt dir diesen Gewinn auszahlen lassen? Also wie macht man dieses
Stück
zu Geld?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben ja alle schon mal so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn wir getragene, gebrauchte Sachen gekauft haben, gibt es verschiedene Plattformen für, dass wir gedacht haben, naja, so richtig den Gewinn habe ich jetzt damit nicht wirklich erzielt. Mhm. Aber gilt ja auch wie hier bei der Aktie. Ich kann auch nicht jede Aktie zu jedem Zeitpunkt ganz verkaufen genau. Und sagen, so, heute ist der Tag, an dem ich meine Handtasche zu ja. Geld machen will. Wenn das gerade nicht passt, und da spielen natürlich andere Faktoren eine Rolle, natürlich auch die wirtschaftliche Lage, ja. aber auch Modetrends. Absolut. Also ich erinnere mich, es gab Sex in the City ist da ein ganz ja. schönes Beispiel. Carrie hat ja auch eine wahnsinnig schöne Handtaschensammlung und das ist in den frühen 2000ern gedreht worden. Mhm. Jetzt sind wir 2024, 20 Jahre später, gab es einen riesigen Hype auf einige ihrer Modelle und es gab auch Lieferschwierigkeiten. Mhm. Das war dann wiederum Corona-bedingt. Ja, da habe ich das Ding natürlich super gut losgekriegt und ich weiß es noch, ich will jetzt gar kein neues Thema aufmachen, aber ich hatte mal mit Thomas in eine Designer-Couch investiert. Ja. Und jetzt pass auf, kleine Anekdote.
Auch noch.
Du weißt noch, die war richtig schräg. Die war nämlich gelb. Das war von... das war so ein Sitzelemente. Wir hatten die für 4.000 gekauft, haben sie für den gleichen Preis, weil wir gedacht haben, naja, wir wollen ja nichts verlieren, wieder verkauft.
Ja.
Und jetzt haben wir sie wieder bei der berühmten Kleinanzeigenplattform gefunden für das für 6,5. Und dann dachte ich so, Wahnsinn, aber da liegt es eben auch daran. Das Modell ist wahnsinnig gefragt, das Leder ist nicht lieferbar und irgendwie gab es gerade mit dieser quietschgelben Couch, die wirklich krass war, aber richtig poppig, gab es gerade irgendwie einen Modetrend und schon hast du ein tolles Investment getätigt.
Ja, also auf jeden Fall der Zeitpunkt ist ganz wichtig, dass ich mir überlege, zu welchem Moment möchte ich die Tasche wieder veräußern, so wie bei jedem Investment auch. Man kann nicht einfach morgens aufstehen und sagen, heute ist der Tag der Tage. Und was aber natürlich auch wichtig ist, dass ich mir überlege, wie verkaufe ich diese Tasche? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also auch da...
Stimmt, ich bin jetzt ein bisschen gerannt, Entschuldigung.
Alles gut, völlig fein. Wir haben ja hier, wir ergänzen ja. Wichtig ist natürlich auch, dass ich mir überlege, wie möchte ich die Tasche veräußern? Und da gibt es verschiedene Wege. Ich kann mir zum Beispiel einen Secondhand-Laden suchen. Mhm. Da haben wir aber sehr viele Kundinnen, die schon die Erfahrung gemacht haben, dass es ein bisschen schwierig ist. Kommt natürlich auf die Marktsituation an. Es gibt sehr viele, auch sehr moderne, ich glaube, wir kennen sie alle, Secondhand-Läden, die auf Instagram eine sehr große Reichweite haben. Ich kann natürlich versuchen, die Tasche selbst zu veräußern. Da ist es natürlich noch wichtiger, dass ich die Marktlage einschätzen kann. Ich kann aber bei bestimmten Anbietern, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, nur die, mit denen ich persönliche Erfahrung habe, kann ich auch bei den Stores der Designer die Taschen wieder in Ankauf geben, weil die häufig Zweitmärkte haben. Also auch da bei all diesen Spezialinvestments ist es einfach wichtig, dass ich keine Kurzschlussreaktion mache, sondern mir auch überlege, wie mache ich das Ganze wieder zu Geld.
Perfekt.
Wenn ich es denn möchte. Aber im besten Fall begleiten sie uns ein Leben lang.
Das finde ich ja am schönsten.
Deshalb bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben noch zwei wunderbare Folgen vor uns, in denen es sehr, sehr spannend wird. Ich möchte zum Ende natürlich auch noch unserem Sponsor und Kooperationspartner Riani danken, der uns wieder in diese wunderschönen Outfits gebracht hat, der uns bei unserem Podcast damit unterstützt. Und ich freue mich. Danke dir, Lisa, für deine Offenheit, dass wir die Risikoanalyse auch zusammen machen.
Sehr gerne.
Geht in die Umsetzung und ich freue mich riesig auf in 2 Wochen, wenn wir uns wieder sehen und hören. Danke euch.
Ciao.
Dieser Podcast dient der Wissensvermittlung und ersetzt keine Finanzanlagenberatung. Mehr Informationen und weiterführende Links findet ihr in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, eine Bewertung oder am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Bei Fragen nutzt die Kommentarfunktion. Dies ist eine Produktion von ElbGorilla und Equality Media Network im Auftrag der Mediengruppe Klampt.